HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Das Virus ist unter uns. Es verbreitet sich in Deutschland.
Vielleicht haben manche von euch in den Nachrichten oder auch in der Zeitung bereits von der schrecklichen Grippeepidemie gehört. Es geht darum, dass Deutschland gerade in einer Grippewelle steckt, wie sie seit Jahren nicht mehr gegeben hat.
Wir wissen, dass sie kommt. Wir können leider nicht sagen, wann.
Sie fühlen sich plötzlich schachmatt und haben Fieber, 39 Grad, hohe Temperaturen, trockenen Husten. Und das ist eigentlich das Warnsignal und eigentlich ein sicheres Zeichen für eine Grippe.
Die Grippe gehört zu den Erkrankungen, die am leichtesten von Mensch zu Mensch weitergehbar ist.
Das Influenzavirus vermehrt sich in einem Wirt rasend schnell.
Die Todeszahlen sind eigentlich bei der Grippe relativ gering. Wir gehen bei einer normalen Epidemie mit einem Grippevirus, das in der Bevölkerung kreist, von einer Tödlichkeitsrate von größenordnungsmäßig 1 pro 1000 aus. Das klingt wenig, aber wenn man sich mal vorstellt, wie viele Menschen bei der Grippe sich damit infizieren, dann haben sie natürlich sofort horrende Zahlen an Toten.
Hessen schnieft, Hessen hustet. Die Grippewelle zieht quer durch Deutschland, schlimmer als in den letzten Jahren. Um diese These zu bestätigen, muss man sich einfach nur im eigenen Büro umsehen. Viele Kollegen sind krank, manche sitzen einem dennoch am Schreibtisch gegenüber. Man bricht schon Angst, sich anzustecken mit einer harmlosen Erkältung oder aber eben mit der echten Grippe. Allein in der letzten Woche gab es etwa 40.000 belegte Influenza-Fälle in Deutschland. Die Dunkelziffer ist hoch, denn längst nicht alle Patienten gehen zum Arzt. Eins fällt auf, die Zahl der registrierten Grippeinfektionen ist deutlich höher als normal, aber die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist zum Glück bisher niedriger. 213 deutschlandweit, 9 bisher in Hessen. Der aktuell kursierende B-Virus ist offenbar weniger aggressiv und er befällt hauptsächlich Menschen im Alter zwischen 35 und 60. Das heißt also, die Risikogruppen hat es bisher noch nicht so stark erwischt. Alte und geschwächte Personen sollten in diesen Wochen besonders vorsichtig sein. Eine deutlich aggressivere Virusvariante kursiert gerade in Australien, Großbritannien und den USA. Was passiert, falls sie auch nach Deutschland kommt? Die Angst vor einer weltweiten Grippeepidemie ist berechtigt. Unsere hochmobile, moderne Gesellschaft beschleunigt auch die Ausbreitung von gefährlichen Viren. Das wollen wir heute alles mal in Ruhe betrachten. Influenza, ein Virus, verändert die Welt, heißt die Sendung. Und wir beginnen mit dem Blick zurück, denn genau vor 100 Jahren nämlich brach die bisher schlimmste Grippe-Pandemie aus. Man nannte sie die spanische Grippe. Sie forderte Millionen von Menschenleben, sogar mehr Opfer als durch die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges, der gerade zu Ende ging.
Europa kämpft zum Jahresbeginn 1918 mit Hunger, Kälte und vielen Toten. Im April 1917 sind auch die USA in diesen Krieg eingetreten und dort, in einem Militärcamp für Soldaten, die zum Kriegseinsatz nach Europa geschickt werden sollen, meldet sich am 4. März 1918 ein Soldat krank. Mit Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen. Schon am Nachmittag ist die Krankenstation des Camps so überfüllt, dass ein Notlazarett aufgebaut werden muss. Diese Kranken sind die ersten dokumentierten Fälle der sogenannten spanischen Grippe, die von 1918 bis 1920 weltweit wütete. Am Anfang herrschte noch große Unsicherheit über die richtige Diagnose, berichtet der Medizinhistoriker Wilfried Witte von der Charité in Berlin.
Richtig ist, dass es am Anfang große Verwirrung gab, was für eine Krankheit das eigentlich sei. Es wurde als rätselhaft tituliert, bis man sich doch sicher war, dass es Grippe sein müsse.
Der schnelle und heftige Verlauf der Grippe war ungewöhnlich. Schon 3 Monate später konnte an manchen Frontabschnitten in Europa nicht mehr gekämpft werden. 3/4 der französischen Truppen waren an der Grippe erkrankt, ebenso die Hälfte der britischen Soldaten. Und auch auf deutscher Seite waren die Krankenraten so hoch, dass die Generäle den schlechten Zustand der Truppe für das Versagen an der Front verantwortlich machten. Aber die Krankenberichte wurden wegen des Kriegs nicht veröffentlicht. Man wollte die Schwächung der eigenen Kampfkraft geheim halten. Die Presse wurde zensiert. Das ist der Grund dafür, warum die Pandemie als spanische Grippe in die Geschichte eingegangen ist. Denn im Königreich Spanien, damals neutral, berichteten die Medien ab Mai 1918 über die sich epidemisch ausbreitende Krankheit, an der sogar der spanische König erkrankt war. Die Grippe breitete sich in Windeseile aus. In Indien, China und Afrika, Südamerika, aber auch in Australien oder Russland, selbst auf entlegenen Inseln oder in abgeschiedenen Dörfern. Jeder dritte Erdbewohner infizierte sich mit der Grippe. Etwa 2,5 bis 5% der Weltbevölkerung starben daran. Nach Schätzungen liegt die Anzahl der Toten bei etwa 50 Millionen Menschen. Die Umstände des Leidens und Sterbens waren beängstigend, wie die Berichte über Lebender deutlich machen.
Die Leiche verweste sehr rasch und der Brustkorb wölbte sich buchstäblich nach oben, sodass wir meinen armen Bruder zweimal nach unten drücken mussten. Der Sargdeckel musste sofort geschlossen werden.
Die Sterbenden verfärbten sich bläulich bis schwarz, ihr Körper blähte sich auf. Ursache dafür war ein sogenannter Zytokinsturm, bei dem das Immunsystem quasi überreagiert, um die Krankheitserreger in den Griff zu bekommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, eine erneute Grippepandemie wie 1918 könne bei einer direkten Übertragung vom Tier auf den Menschen durchaus wieder stattfinden. Viele Experten aber halten eine ähnlich katastrophale Entwicklung für nicht sehr wahrscheinlich. Sie setzen darauf, dass das heutige Gesundheitssystem besser gerüstet sei, weil es über Überwachungs- und Meldesysteme und die internationalen Pandemiepläne verfüge. Ganz anders als in der unübersichtlichen Situation von 1918.
Daniela Remus über die sogenannte spanische Grippe, die also nur deshalb so heißt, weil man sie dort einfach nicht verheimlicht hat. Andere Länder wollten einfach nicht zugeben, dass ihre Soldaten zu krank zum Kämpfen waren. Dr. Harald Saalfellner ist Arzt und Medizinhistoriker. Von ihm stammt auch das Buch »Die spanische Grippe – Eine Geschichte der Pandemie von 1918«. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Damals gab es also mehr Tote durch die Grippe als durch die Schlachten des Ersten Weltkrieges. 50 Millionen Opfer wahrscheinlich. Warum war diese Pandemie damals so furchtbar?
Die spanische Grippepandemie war sicherlich geschuldet einem Zusammenkommen mehrerer sehr unglücklicher Umstände. Die Menschheit war gegen diesen Subtypus, der sich hier breit machte, praktisch nicht gewappnet. Es gab keinen Immunstatus. Sie traf ein völlig jungfräuliches Immunsystem. Das war einer der Hauptgründe.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Kämpfen des Ersten Weltkrieges und der rasanten Ausbreitung der Pandemie?
Das wird häufig behauptet. Ich bin der Meinung, bei dieser Virulenz, die die spanische Grippe hatte, hätte sie sich wohl auch über die normale Handelsschifffahrt ausgebreitet und wäre vermutlich, sehr wahrscheinlich sogar auch so über die Welt gegangen. Sicherlich in einem anderen Verteilungsmuster und wahrscheinlich mit anderen lokalen Ereignissen, aber man hätte sie wohl auch im Frieden nicht verhindern können.
Man sagt halt, die Soldaten waren eh schon geschwächt, sie waren auf dem Schlachtfeld, danach gingen sie nach Hause und brachten sozusagen die Krankheit dann mit in ihre Heimat. Klingt schlüssig.
Naja, das widerspricht ja in etwa auch dieser Mitteilung, dass ein Zytokinsturm, eine ohnehin fragwürdige Hypothese, stattgefunden hätte. Denn wenn sie geschwächt wären, gut, das könnte man verstehen, wenn sie danach sterben, aber der Zytokinsturm geht ja genau vom Gegenteil aus, dass die Stärksten, die jungen Männer und Frauen, durch eben gerade diese Stärke betroffen worden wären.
Das heißt, rund um diese spanische Grippe ranken sich auch viele Halbwahrheiten und Mythen?
Ja, zahlreiche Mythen und in den letzten Wochen und Monaten, als sie zum großen Thema geworden ist, natürlich nach 100 Jahren, da gibt es geradezu eine Verbreitung Grimmscher Märchen zur spanischen Grippe.
Okay, man sagt zum Beispiel, die Pandemie hätte sich damals in drei großen Wellen um die Welt ausgebreitet. Ist das der normale Verlauf?
Grippepandemien verlaufen immer in wellenförmigen Bewegungen. Das hat auch schon die Pandemie von 1889 getan und das haben auch die Pandemien, die nach der spanischen Grippe kamen, getan. Das ist ein Kennzeichen dieser Infektionskrankheit. Auch andere Infektionskrankheiten haben einen wellenförmigen Verlauf, sogar die Tuberkulose, allerdings mit einer sehr viel längeren Amplitude. Richtig.
Gibt es eine Erklärung dafür? Warum geschieht das immer in Wellen?
Das ist ein multifaktorielles Geschehen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, sicherlich auch zufällige Faktoren der Verteilung. Aber der Hauptgrund ist wohl, dass zwischen dem Virus und seinem Wirt, dem Menschen, eine Art Zweikampf stattfindet, wobei einer der beiden Kombattanten das Oberwasser hat. Und Sie wissen ja, Verlierer rüsten auf. So geschieht das etwa auch in der Grippe im menschlichen Immunsystem. Das Immunsystem beginnt sich an einen Virus zu gewöhnen, kann ihn schließlich im Zaum halten und dann entsteht eine Phase, in der die Grippe vielleicht jetzt nicht so stark grassiert. Aber der Virus rüstet sobald wieder nach und so wandelt sich das Blatt wieder.
Das größte Problem vor 100 Jahren war ja, dass man schlicht noch gar nicht wusste, dass es sich um einen Virus handelt. Hat die Medizin aus dieser Katastrophe lernen können?
Natürlich hat man sofort schon 1918 verzweifelt nach dem wirklichen Erreger gesucht. Lange Zeit hat sich das Dogma des bakteriellen Erregers gehalten, eigentlich bis in die 30er Jahre hinein. Im Grunde aber hat die spanische Grippe wenig Einfluss auf den weiteren Verlauf der medizinischen Entwicklungen gehabt. Natürlich ist es immer jede Kleinigkeit in der Geschichte, ist jedes umfallende Rad in China, um dieses Bild zu gebrauchen, hat eine Folge. Aber im Grunde ist nicht erstaunlich, wie sehr die spanische Grippe die Welt verändert hat, sondern dass es sie im Grunde genommen ganz wenig verändert hat.
Das überrascht mich. Also bei 50 Millionen Toten, da müsste man doch da den ganzen Schwerpunkt der Forschung drauflegen. Warum ist das nicht passiert?
Man hat zunächst anderes zu tun gehabt. Es war doch der Krieg zu Ende. Man hat das ganze 20. Jahrhundert mit den Nachfolgeeruptionen durchlebt. Das wissen wir alle. Es gab natürlich auch sehr viel Forschung, die zunächst vor allem in den USA stattfand und dann erst mit großer Verzögerung nach Europa kam. Man hätte in der Medizingeschichte erwartet, dass so eine große, die vermutlich größte Seuche seit Menschengedenken alles neu macht. Das ist nicht geschehen.
Die WHO warnt, eine neue Pandemie könnte bei einer direkten Übertragung wieder stattfinden. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, dass weitere Pandemien auf uns zukommen, daran besteht kein Zweifel. Das wird kein Fachmann in Abrede stellen. Und so dürfen auch wir damit rechnen, dass dies geschehen wird. Welche Folgen das dann hat, das ist eine andere Frage.
Das war der Medizinhistoriker Harald Saalfellner. Herzlichen Dank. Schauen wir auf eine andere Krankheit, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Tod und Leid über die Menschheit brachte. Die Pest. Wir verdanken dieser Krankheit wenigstens eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur, Giovanni Boccaccio, Decamerone. Daraus hören wir ein paar Ausschnitte.
Ich sage also, dass seit der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes 1348 Jahre vergangen waren, als in die herrliche Stadt Florenz, die vor allen anderen in Italien schön ist, das tödliche Pestübel gelangte, welches entweder durch Einwirkung der Himmelskörper entstanden oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt, einige Jahre früher in den Morgenlanden begonnen, dort eine unzählbare Menge von Menschen getötet hatte und dann ohne anzuhalten von Ort zu Ort sich verbreitend, jammerbringend nach dem Abendlande vorgedrungen war. Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung. Ebenso wenig nützten die demütigen Gebete, die von den Frommen nicht ein, sondern viele Male in feierlichen Bittgängen und auf andere Weise Gott vorgetragen wurden. Etwa zu Frühlingsanfang des genannten Jahres begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zeigen. Es kamen zu Anfang der Krankheit gleichermaßen bei Mann und Weib an den Leisten oder in den Achselhöhlen gewisse Geschwulste zum Vorschein, die manchmal so groß wie ein gewöhnlicher Apfel, manchmal wie ein Ei wurden, bei den einen sich in größerer, bei den anderen in geringerer Anzahl zeigten und schlechtweg Pestbeulen genannt wurden.
HR2 Kultur, der Tag. Wir kommen zurück zur Grippe. Influenza, ein Virus verändert die Welt. Aber woher kommt denn diese Krankheit eigentlich? Die spanische Grippe kommt nicht aus Spanien, haben wir ja schon gehört, sondern aus den USA. Und man vermutet den eigentlichen Ursprung dieser Pandemie vor 100 Jahren nicht in den USA, sondern sogar in Asien. 40 Jahre später gab es wieder eine Grippeepidemie. Die kam dann auch nachweislich aus China. Die nannte man die asiatische Grippe. Und wieder 20 Jahre später, in den 70er Jahren, gab es die russische Grippe, die aber wohl ebenfalls vorher in China ausbrach. Also wie kommt es, dass diese so gefährliche Grippeepidemien, die um die Welt ziehen, ihren Ursprung oft in Fernost haben? Um das zu erklären, muss man wissen, wie das Grippevirus funktioniert und wie weit, und wir müssen weit in die Geschichte zurückblicken, bis in die Frühgeschichte des Menschen.
Die echte Grippe, die Influenza, ist eine Zoonose, eine Krankheit, die Menschen und Tiere anstecken und unter bestimmten Umständen auch direkt die Grenze zwischen den Arten überwinden kann. Sowohl von Tier zu Tier als auch von Tier zu Mensch und umgekehrt. In seiner äußeren Hülle hält das Grippevirus dafür 25 Proteinverbindungen bereit, 16 Hemagglutinine und 9 Neuraminidasen. Nach ihnen werden die unterschiedlichen Viren mit verschiedenen Kombinationen von H und N bezeichnet, H2N2 oder H5N1. Um verschiedene Tiere zu befallen, inklusive des Säugetiers Mensch, muss das Virus seine Hüllenproteine an die Rezeptoren des jeweiligen Wirtes anpassen. Dazu sind jeweils kleine Mutationen nötig. Die allerdings sind für Viren keine besondere Herausforderung. Sie verändern sich ständig. Sehr leicht hat es das Influenza-Virus zwischen den aus Virensicht sehr ähnlichen Säugetieren Schwein und Mensch. Aber auch Schwein und Huhn haben ähnliche Rezeptoren, an denen es leicht andocken kann. Das Schwein ist in dieser unheilvollen Beziehung ein sogenanntes Mixing Vessel, ein Mischgefäß, in dem sich die Viren fit machen für den Sprung in beide Richtungen, zum Vogel und zum Menschen. Damit das alles gut funktioniert, müssen Menschen, Schweine und Vögel allerdings möglichst eng zusammenleben. Das tun sie in genau dieser Dreierbeziehung in Fernostasien. Und das seit Jahrtausenden. Begonnen hat das Ganze mit der Neolithischen Revolution vor über 10.000 Jahren. Also mit dem gewaltigen Schritt, den unsere Vorfahren taten, als sie von umherziehenden Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern wurden. Fortan lebten sie mit den Tieren zusammen, die wir heute Nutztiere nennen. Sie bauten ihre Kultur, unsere gesamte Entwicklung bis heute, auf dem Rücken dieser Tiere auf. In den verschiedenen Weltregionen waren allerdings unterschiedliche Tierarten für die Entwicklung unserer Ahnen unterschiedlich wichtig. Während die Menschen im Nahen Osten und in Europa Gesellschaften von Rinderhaltern entwickelten, dominierten in Fernost die Schweine. Das hat mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen zu tun. Im sogenannten fruchtbaren Halbmond zwischen dem heutigen Israel und dem Iran wuchsen schnell die ersten großen Siedlungen. Die mit Lebensmitteln zu versorgen, war sehr bald eine logistische Herausforderung. In knappen Zeiten war es dort wenig hilfreich, Schweine zu halten, die als Allesfresser unsere direkten Nahrungskonkurrenten sind. Also setzten die Menschen auf die Wiederkäuer, die ein Nahrungsmittel verwerten können, das für uns nutzlos ist: Gras. Im tropischen und subtropischen Klima von Fernost war das Halten von Schweinen kein Problem. Im heutigen China waren sie schon vor über 8000 Jahren die wichtigsten Haustiere. Und dazu kam, etwa um die gleiche Zeit, ein Tier, das unsere Vorfahren im Nahen Osten und in Europa überhaupt noch nicht beachtet hatten, das Huhn. In Fernost lebt bis heute der Vorfahr all unserer Haushühner. Schon die Doppelung im lateinischen Namen Gallus Gallus weist darauf hin, dass es der Ursprung ist, das Bankiva-Huhn. Bis heute hat sich die typische Färbung der Hähne, die roten Kämme und Kehllappen, die goldfarbenen Halsfedern, die blau-grün schimmernden Schwingen und die metallisch-schwarz-grünen Schwanzfedern in manch alter Haushuhnrasse gehalten. Als die Menschen diese Schönheit zu sich nahmen, bereiteten sie dem Grippevirus den Lebensraum.
Der Mensch, das Huhn und das Virus. Florian Schwinn über die Entstehung der Influenza. Aber warum kann man diese unheilvolle Beziehung nicht beenden? Professor Friedemann Weber ist Direktor des Instituts für Virologie am Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Warum kriegen wir die Influenza nicht in den Griff?
Also einige der Gründe haben Sie ja bereits genannt. Das ist sicher ein sehr wichtiger Grund, dass es eben ein Vogelreservoir gibt. Und da ist das Virus natürlich nicht mehr herauszubekommen. Selbst wenn Sie alle Hühner impfen würden, gibt es immer noch die Enten und die Wildvögel. Zudem wird es ja von Mensch zu Mensch Aerosol übertragen. Das heißt, es kann sich enorm schnell verbreiten, sobald immunologisch naive Individuen erreichbar sind. Dann natürlich ist der Impfschutz doch recht beschränkt. Man tut, was man kann, aber es ist eine Totvakzine, die sowieso per Definition nicht so effizient sind. Und dann haben Sie ja auch schon angesprochen, das Virus ist extrem variabel, hat vor allem auch diesen Mechanismus, dass es sich nach der Impfung, nach der Infektion eines Vogels in das Schwein ausbreiten kann, gleichzeitig aber mischen mit humanen Viren. Man muss dazu wissen, dass Influenzaviren so etwas wie Chromosomen haben, so wie bei uns das auch der Fall ist. Das heißt, sie haben nicht nur einen langen RNA-Strang, sondern gleich 8 verschiedene und die können sie lustig mischen zwischen verschiedenen Stämmen. Das bedeutet, wenn ein Organismus von 2 Viren gleichzeitig infiziert wird, die sich unterscheiden genetisch, dann kommt es zu diesen Mischungen und wir bekommen schlagartig einen neuen Stamm. Das nennt man eben diesen Antigen-Shift. Und gegen diesen neuen Stamm haben wir eventuell überhaupt keine Antikörper.
Das heißt, eine Ausrottung, wie man es bei den Pocken fast geschafft hat, das ist undenkbar bei Influenza.
Ja, das halte ich für undenkbar. Bei Pocken ist der Mensch das einzige Reservoir und die Impfung wirkt extrem gut. Deswegen sind genau diese 2 Faktoren da gegeben.
Ja, vor ein paar Jahren hat man das Virus der spanischen Grippe von 1918 in einem Labor rekonstruiert. Und zwar erfolgreich. Man wollte wissen, warum das Virus so gefährlich war. Was ist dabei rausgekommen?
Also man muss dazu wissen, Herr Taubenberger hat da wirklich Enormes geleistet, da er aus den Leichen, den Tiefgefrorenen da aus dem arktischen Polarkreis, einzelne Genschnipsel mühselig zusammengesetzt hat, am Computer zunächst und sich das dann machen hat lassen. War ein bisschen Ratespiel dabei, aber es ist ihnen tatsächlich gelungen, das zu rekonstruieren. Was wir daraus gelernt haben, ist zum einen, und das halte ich schon für sehr wichtig, dass wir auch das 1918er Influenza-Virus behandeln können mit Oseltamivir, also mit den gängigen antiviralen Agenzien. Und das andere für mich interessante Ergebnis ist eigentlich, dass man diesen Hauptvirulenzfaktor der Influenza-Viren, das sogenannte NS1, dort funktionell testen konnte und festgestellt hat, dass es wesentlich aggressiver ist wie das der gängigen Influenza-Stämme, die wir sonst kennen. Also es ist eben auch direkt das nachgebaute Virus ist hochpathogen, hochvirulent für Säuger.
Das beruhigt mich irgendwie nicht so sehr, wenn ich mir vorstelle, dass das gefährlichste Virus, was wir hatten, jetzt wieder existiert. Wie finden Sie das denn eigentlich? Ist das nicht ein bisschen heikel?
Man muss das trotzdem in Relation sehen. Das gefährlichste Virus, sowas würde ich nie sagen.
Okay.
Das kommt immer auf die Gegebenheiten an. Es ist ja schon angesprochen worden, dass Sie, auch wenn der Herr Historiker das ein bisschen relativiert hat, wo er auch gar nicht Unrecht hat mit diesem Zytokinsturm, aber es war doch damals die Bevölkerung wesentlich suszeptibler, schlechte Ernährung etc. Und natürlich das Gesundheitssystem, auch das ist schon gesagt worden, ist ein ganz anderes gewesen damals. Und deswegen würde dieses Virus heutzutage sicher nicht mehr so einschlagen. Wir haben Frühwarnsysteme, wir haben Vakzine, wir haben Schnellerkennungsdiagnostik laufen und die entsprechende Erfahrung auch und eben diese Virusstatika. Deswegen das gefährlichste Virus der Welt, das würde ich nicht so nennen.
Okay, aber ist es auch so ein bisschen so eine wissenschaftliche Sammelleidenschaft? Wer hat die tollsten Viren im Regal?
Ja, das ist natürlich immer die Virologen, die wollen natürlich genau wissen, warum ein Virus jetzt sich auszeichnet gegenüber den anderen, selbst wenn das auch vom historischen Hintergrund zu sehen ist. Und natürlich ist es interessant auf der einen Seite, wenn man dann wirklich auch herausfindet, woran das liegt letztlich. Und andererseits können wir durch dieses Wissen eben, dass wir das auch therapieren können oder zumindest angehen, richtig therapieren, ist ja immer ein bisschen fraglich bei der Influenza, aber dass sie letztlich empfindlich sind gegenüber dieser Virusstatika, das halte ich schon für eine wichtige Einsicht.
Haben Sie auch so gefährliche Viren in Ihrem Labor?
Also solche wie das 1918er Influenza haben wir nicht, aber wir haben durchaus BSL-3-Viren, jetzt nicht in meinem aktuellen Labor, aber ich habe die noch tiefgefroren unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen. Das sind dann eher so moskitoübertragene Stämme, zum Teil auch BSL-3-Influenza-Stämme, die aber nicht so hochpathogen wie das 1918er sind.
Man kann sich gegen die Grippe impfen, viele tun das nicht. Sie sind wahrscheinlich geimpft, oder?
Ja, selbstverständlich.
Weil Sie immer mit diesen Viren zu tun haben, natürlich.
Als Virologe sollte man sich doch davor schützen.
Würden Sie einem gesunden Menschen empfehlen, sich impfen zu lassen?
Sagen wir mal so, bei der aktuellen Lage absolut ja. Ne? Ansonsten bei einer normalen, saisonalen Grippe ist das nicht unbedingt gegeben bei einem Menschen mit einem gesunden Immunsystem. Trotzdem kann man auch nicht abraten. Ne? Also meine Ansicht ist, dass eine Impfung eigentlich, solange sie eine der empfohlenen, von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfung ist, dass sie auf jeden Fall gemacht werden sollte, weil warum soll ich mich dem aussetzen?
Es gibt einen Dreifachimpfstoff und einen Vierfachimpfstoff. Der günstigere Dreifachwirkstoff schützt in diesem Jahr kaum, sagen Experten. Hat man da am falschen Ende gespart?
Nee, das hat damit zu tun, dass es einfach nicht erkannt wurde, dass dieser Influenza-B-Stamm, der neu dazukam, quasi aus der Seitenlinie reingegrätscht ist. Und Sie müssen wissen, dass die Entwicklung eines Impfstoffes, also jedes Jahr, zwischen 6 und 9 Monaten dauert. Also von der Erkennung, welche Stämme oder der Vorhersage, welche Stämme höchstwahrscheinlich aktuell werden. Denn das Virus reist ja um die Welt. Deswegen guckt man vor allem in Asien, aber auf der ganzen Welt gibt es Zentren, die die Situation genau beobachten. Und da wird natürlich ein Stück weit auch das Beste, der Best Guess gemacht. Also man weiß nicht genau, aber man schätzt einmal, dass dieser oder jener Stamm dann die Weltreise antreten wird. Und da hat man sich bei der Influenza B ein bisschen verschätzt.
Macht es Sinn, sich jetzt noch impfen zu lassen?
Soweit ich das gehört habe, ja. Die Welle tobt ja immer noch.
Professor,
und der Impfschutz ist ja, nach einer Woche haben sie da schon einen gewissen Impfschutz aufgebaut.
Professor Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie am Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Herzlichen Dank. Wenn also eine Epidemie erst einmal außer Kontrolle gerät, dann bricht möglicherweise auch die Gesellschaft zusammen wie vor 100 Jahren. Und das sieht man vor allem natürlich auch bei den Berichten aus dem mittelalterlichen Florenz. Dort breitete sich im Jahr 1348 die Pest immer weiter aus.
Die Seuche gewann umso größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging, wie das Feuer trockene oder brennbare Stoffe ergreift, wenn sie ihm nahegebracht werden. Ja, so weit erstreckte sich dies Übel, dass nicht allein der Umgang die Gesunden ansteckte und den Keim des gemeinsamen Todes in sie legte, schon die Berührung der Kleider oder anderer Dinge, die ein Kranker gebraucht oder angefasst hatte, schien die Krankheit dem Berührenden mitzuteilen. Unglaublich scheint, was ich jetzt zu sagen habe, dass die ansteckende Kraft dieser Seuche mit solcher Gewalt von einem auf den anderen übersprang, dass sie nicht allein vom Menschen dem Menschen mitgeteilt ward, sondern dass auch, was viel mehr sagen will, andere Geschöpfe außer dem Menschengeschlecht von der Krankheit befallen wurden und an diesem Übel sterben. Davon habe ich unter anderem eines Tages mit eigenen Augen, wie ich vorhin gesagt habe, folgendes Beispiel gesehen. Man hatte die Lumpen eines armen Mannes, der an dieser Seuche gestorben war, auf die offene Straße geworfen, und dort fanden sie 2 Schweine, welche sie nach der Art dieser Tiere anfangs lange mit dem Rüssel durchwühlten, dann aber mit den Zähnen ergriffen und hin und her schüttelten. Nach kurzer Zeit aber fielen sie beide, als hätten sie Gift gefressen, unter einigen Zuckungen tot auf die Lumpen hin, die sie zu ihrem Unheil erwischt hatten.
HR2 Kultur. Bei solchen Beschreibungen kann man nur froh sein, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Der medizinische Fortschritt sei gepriesen. Doch wer weiß, die Gefahr, dass eine Grippewelle außer Kontrolle gerät, die besteht auch heute noch. Vor allem in Ländern, in denen die medizinische Versorgung nicht so gut ist wie bei uns. Auch die USA kämpfen zurzeit gegen eine aktuelle Grippewelle an. Da grassiert in diesem Jahr ein aggressiverer Virustyp als bei uns. Und das sorgt dort für Alarmstimmung.
Avoiding the flu has become a national obsession.
This season, everyone's at risk.
Kyler Bachmann wants a healthy athlete in Pennsylvania, now dead.
In den USA vergeht kein Tag ohne neue Meldungen über die Grippewelle. Mehr Patienten müssen in Krankenhäusern versorgt werden als in den Jahren zuvor. Auf dem Höhepunkt der Welle zählten Behörden so viele Infektionen in einer Woche wie zu Zeiten der Schweinegrippe. Und der Fernsehsender NBC empfahl Zuschauern im Dezember sogar, das Medikament Tamiflu prophylaktisch zu nehmen, trotz der bekannten Nebenwirkungen. Vor allem scheint die Zahl der Komplikationen größer als in anderen Jahren, sagt die New Yorker Internistin Alexandra Sova im Fernsehsender CBS.
Das
liegt vor allem am Erreger H3N2. Das ist der gefährlichste der vier gängigen Erreger. Aber er ist selten, deshalb haben wir kaum Abwehrkräfte. H3N2 sei gefährlich, sagt auch Anthony Fauci vom US-Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. In 70% aller Proben des US-Zentrums zur Überwachung von Krankheiten war dieser Erregertyp nachweisbar. Der Erreger könne schneller mutieren als andere, sagen US-Wissenschaftler. Das heißt, der Erreger ändert seine Proteinoberfläche und wird von Abwehrkräften nicht erkannt. H3N2 sei resistenter gegen die körpereigene Abwehr. Patienten fühlen sich nach der Untersuchung gut, gehen heim, aber dann legt die Grippe erst richtig los. Der Erreger führe besonders häufig zu Komplikationen, Lungenentzündung, ein Blockieren der Atemwege durch Schleim oder in einzelnen Fällen Autoimmunreaktionen. Das heißt, das Immunsystem eines Patienten beginnt, den Körper zu torpedieren.
Flu is sneaky, it is devilish.
Das ist William Schaffner von der Vanderbilt University in Tennessee.
We have thousands upon thousands of patients who come in.
Wir haben Tausende und Abertausende Patienten, die ins Krankenhaus kommen, untersucht werden, wieder heimgehen und alles wird gut. Die herauszupicken, bei denen sich die Infektion zum Schlechteren wendet, gelingt uns nicht. Uns fehlt Wissen.
It's a gap in our knowledge.
Ärzte empfehlen deshalb, jeder Amerikaner, das heißt auch jedes Kind, das älter als 6 Monate ist, sollte sich impfen lassen. Allerdings hat der Impfstoff in den USA nicht so gewirkt, wie es Ärzte erhofft hatten.
It's not an exact science yet, unfortunately.
Wir sind noch nicht genau genug. In guten Jahren schützt die Impfung zu 60%. Also einen kompletten Schutz gibt es nie. Aber in diesem Jahr ist er wohl nur zu 30% effektiv. Mittlerweile geht die Zahl der Infektionen in den USA zurück. In den Krankenhäusern entspannt sich die Lage. 120 Kinder sind während der Grippewelle in diesem Jahr gestorben, meldet der Fernsehsender NBC. Für abschließende Zahlen ist es noch zu früh. Aber in den USA wird der Ruf nach einer dauerhaften Impfung gegen Grippeviren laut. Das Institut für Allergien und Infektionskrankheiten investiert in die Forschung. Es gibt verschiedene Vorschläge, aber für die kommenden Jahre ist noch kein Durchbruch in Sicht.
Thorsten Teichmann über die Grippe H3N2 in den USA. Wie groß ist das Risiko, dass sich so eine Epidemie zu einer weltweiten Pandemie ausweiten kann? Damit beschäftigt sich zum Beispiel Professor Dirk Brockmann. Er ist Physiker und Mathematiker am Institut für Theoretische Biologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Theoretische Biologie, das klingt sehr abstrakt, aber das ist es nicht. Ich habe ihn gefragt, wie er sich genau mit dieser Thematik beschäftigt.
Also wir beschäftigen uns mit der Modellierung von Infektionskrankheiten. Das heißt, wir stellen mathematische Modelle auf und entwickeln Computerprogramme. Und mit diesen Computerprogrammen versuchen wir vorherzusagen, wie sich eine neue Infektionskrankheit ausbreitet, zum Beispiel weltweit oder auch in Deutschland.
Wie genau kann man sowas vorhersagen?
Das hängt ganz stark davon ab, welche Infektionskrankheit man modelliert. Wenn wir zum Beispiel Influenza nehmen, das ist eine Krankheit, die breitet sich saisonal aus, da ist das sehr schwierig. Aber wenn wir neue Erreger haben, wie zum Beispiel Ebola oder die Grippepandemie 2009, da kann man schon sehr gute Vorhersagen machen, insbesondere was die Reihenfolge von Orten angeht, wo und wann ein Erreger dann zum ersten Mal auftaucht.
Machen wir es nochmal konkret. Also an diesem Beispiel, was haben Sie da alles in Ihre Systeme eingegeben an Fakten?
Also wenn man einen neuen Erreger hat, ich mache das mal an Ebola klar, da ist ein Ausbruch in Westafrika und man kennt den Virus schon relativ genau, dann muss man zunächst mal die Parameter, die für diesen Erreger richtig sind, also zum Beispiel Transmissionsraten oder wie lange Leute infiziert sind und infektiös sind, in so ein Modell einfüttern und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, muss man relativ genau berücksichtigen, wie Menschen reisen, also zum Beispiel auf dem globalen Flugverkehrsnetz. Das heißt, man muss wissen, wie viele Leute reisen von A nach B. Und mit diesem Flugnetz als Basis kann man dann Vorhersagen machen, was zum Beispiel Importwahrscheinlichkeiten angeht. Also wie wahrscheinlich ist es, dass Ebola, sagen wir mal, in Frankfurt ankommt im Vergleich zu Charles de Gaulle oder in London.
Diese Sorge war ja damals sehr groß, dass die Seuche nach Frankfurt kommen könnte, aber das ist dann gar nicht passiert.
Ja, ganz genau. Wenn man solche Modelle entwickelt, dann spielt der Kontext eine große Rolle. Das heißt, wo ist der Ausbruch? Bei Ebola war es Westafrika, Andere Erreger erscheinen erst zum ersten Mal in Asien oder in Mittelamerika oder in der Karibik. Und dann spielt es natürlich eine Rolle, wie groß Flughäfen sind, wie stark vernetzt. Und Frankfurt ist natürlich ein sehr stark vernetzter Flughafen. Aber in Westafrika, wo Ebola grassierte, das sind ja ehemalige britische und französische Kolonien, die sind sehr stark verknüpft mit Charles de Gaulle beispielsweise oder London Heathrow. Das waren sozusagen diese Gateways in diesem speziellen Fall, die den Virus hätten über den Globus verteilen können.
Nun ist diese Ebola-Epidemie nicht zu einer globalen Katastrophe geworden, Gott sei Dank. Hat man damals vielleicht zu viel Panik gemacht oder woran liegt es, dass Ebola eingedämmt werden konnte, ohne dass es sich verbreitete auf dem ganzen Globus?
Also beim Ebola-Virus speziell, das ist halt ein Virus ganz anders als Influenza. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen, dass Leute, die infektiös sind mit Ebola, also infiziert sind, die zeigen sehr schnell eine sehr starke Symptomatik. Das heißt, die reisen dann nicht mehr, sondern sind schon sehr schwer krank. Anders als bei anderen Viruserkrankungen, wo man das erst noch gar nicht merkt, dass man infiziert ist und vielleicht gegebenenfalls schon infektiös durch die Gegend reist. Das war ein Faktor bei Ebola, der eine Rolle gespielt hat. Und dann sind natürlich die ganzen Public Health Organisationen, WHO etc., die waren relativ schnell vor Ort und konnten das gut dort vor Ort in den Griff kriegen. Aber Ebola ganz speziell ist eine Krankheit, die zwar sehr infektiös ist, aber die Symptomatik ist so schwerwiegend. Also die Leute sind halt, wenn sie infektiös sind, schon nicht mehr mobil und zeigen halt starke Symptome und rennen nicht mehr infektiös durch die Gegend, wie das beispielsweise bei Masern wäre oder bei Windpocken oder ähnlichen Virusinfektionen.
Und das ist ja bei der Grippe auch so. Also der Influenza-Virus, den kann ich verbreiten, bevor ich selber merke, dass ich krank bin.
Genau, und das ist halt dann auch ein Beispiel für einen Virus, der zwar nicht so infektiös ist wie, sagen wir mal, Ebola. Das heißt, bei Grippe ist es so, dass wenn man infektiös ist und das aber noch gar nicht merkt, dann kann man halt durch Interaktion mit anderen Menschen diesen Virus übertragen und erst einige Zeit später zeigt man dann auch eine Symptomatik wie Fieber und so weiter. Und so kann sich halt ein Virus viel besser ausbreiten. Im Extremfall könnte man sich das überlegen, wenn zum Beispiel ein Virus gar keine Symptomatik zeigt, also praktisch einen Menschen nicht krank macht, dann kann der sozusagen quasi sich extrem gut in einer Population ausbreiten, weil die Menschen das gar nicht merken, dass sie ihn tragen.
Ein wichtiges Werkzeug für Ihre Forschung ist ausgerechnet das Smartphone, das ja inzwischen fast jeder mit sich rumträgt, beziehungsweise es geht Ihnen um die Daten, die wir alle mit unseren Handys sammeln. Welche Erkenntnisse können Sie daraus ziehen?
Hier ist digitale Epidemiologie. Also bei der Modellierung von Infektionskrankheiten oder generell bei der Epidemiologie, auch da findet gerade eine Revolution statt, dass nämlich durch moderne Technologien wie zum Beispiel Smartphones oder auch soziale Medien oder das Internet man sehr viel besser Daten auswerten kann, mit Hilfe derer wir etwas über menschliches Verhalten lernen können. Und dieses menschliche Verhalten oder Gesetzmäßigkeiten, die da drin liegen, sind sehr wichtig, um diese Modelle zu verbessern. Das heißt, im Prinzip können wir zum Beispiel über das Auslesen von Sensoren in Smartphones wissen, wie sich Menschen bewegen, wie sie Kontakte haben, beispielsweise in der U-Bahn, um damit dann herauszubekommen, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten. Oder etwas weiter gedacht, Sensoren, die zum Beispiel die Körpertemperatur messen, können dann relativ schnell gegebenenfalls auslesen, ob jemand Fieber hat oder dass sich das Bewegungsprofil ein bisschen ändert und ein Algorithmus erkennen kann, ob man schon ein Virus trägt oder Daten auf Twitter. Das wird auch schon gemacht, dass man versucht, aus Twitter-Daten oder aus Wikipedia-Suchen auszuwerten, ja, wo sind gerade mehr Leute infiziert, wo passiert gerade ein lokaler Ausbruch. Das sind so die ersten Schritte, die Wissenschaftler gehen in diese Richtung, aber das wird sicherlich mehr werden in den nächsten paar Jahren.
Wie groß ist dann die Gefahr einer neuen Grippe-Pandemie, also einer Grippewelle, die sich über die ganze Welt verteilt mit vielen, vielen Millionen Toten?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Und da sind halt zwei Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ja, tritt es überhaupt auf? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wenn ja, wann? Und das ist so ähnlich wie bei den Meteoriteneinschlägen. Man hat sozusagen eine Statistik, wie oft das passiert. Und je größer ein Meteorit, desto seltener ist das. Also man kann damit rechnen, dass sehr schwerwiegende Pandemien auch seltener sind als kleine Epidemien. Aber genau wie wir wissen, dass irgendwann mal ein großer Meteorit sicherlich wieder auf die Erde treffen wird, wird es auch wieder eine Pandemie geben. Unter den Experten sind alle sich einig, dass das irgendwann passieren wird. Es ist nur die Frage, wann.
Nur haben wir heute natürlich bessere Medikamente als vor 100 Jahren. Also so schrecklich mit 50 Millionen Toten, solche Ängste müssen wir nicht haben, vermutlich, oder?
Ich denke nicht. Allerdings wage ich auch hier keine Prognose, einfach weil das auch ein Wettlauf ist. Natürlich haben wir bessere Medikamente, aber wir sind auch 7 Milliarden Menschen. Die Hälfte der Menschen wohnen in Großstädten oder gigantischen Städten. Auch das hat es noch nie gegeben. Das heißt, es ist immer ein Wettlauf einer sehr hohen Populationsdichte mit der Emergenz oder mit dem Entstehen neuer Virentypen. Und so richtig klar ist das nicht, wer da sozusagen diesen Wettlauf gewinnt. Jedenfalls ist das meine Auffassung. Fakt ist, dass Viren oder auch Bakterien, wenn wir auch schon über Mikroorganismen reden, es schon sehr viel länger gibt als uns auf der Welt. Und die haben schon sehr viel mehr überstanden, als wir jemals überstanden haben. Insofern weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht ein bisschen Bescheidenheit die richtige Einstellung ist.
Das war Professor Dirk Brockmann vom Institut für Theoretische Biologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Möge seine Forschung dazu beitragen, dass wir besser gewappnet sind auf die nächste Influenza-Epidemie und dass uns vor allem so ein Leid erspart bleibt, wie bei der Pest in Florenz aus dem Jahr 1348.
Wir wollen davon schweigen, dass ein Mitbürger den anderen mied, dass der Nachbar fast nie den Nachbarn pflegte und die Verwandten einander selten oder nie besuchten. Aber mit solchem Schrecken hatte dieses Elend die Brust der Männer wie der Frauen erfüllt, dass ein Bruder den anderen im Stich ließ, der Oheim seinen Neffen und oft die Frau den Mann. Ja, was das Schrecklichste ist und kaum glaublich scheint, Vater und Mutter weigerten sich, ihre Kinder zu besuchen und zu pflegen, als wären es nicht die ihrigen. Die Lage der kleinen Leute und wohl auch der meisten aus dem Mittelstand war noch viel elender, da sie entweder von der Hoffnung oder von der Armut in ihren Häusern zurückgehalten wurden, mit den Nachbarn verkehrten und daher täglich zu Tausenden erkrankten und bei dem vollständigen Mangel an Pflege und Hilfe rettungslos starben. Es gab viele, die bei Tag oder Nacht auf offener Straße verschieden, viele, die ihren Geist in den Häusern aufgaben und ihren Nachbarn erst durch den Gestank, der aus ihren faulenden Leichen aufstieg, Kunde von ihrem Tode brachten. So war von den einen wie von den anderen alles voll, denn überall starben Menschen. Dann verfuhren die Nachbarn meist auf die gleiche Art, zu welcher sie ebenso sehr aus Furcht, dass die Fäulnis der Leichname ihnen schaden werde, als aus Mitleid für die Verstorbenen bewogen wurden. Sie schleppten nämlich entweder selbst oder mit Hilfe einiger Träger, wenn sie solche bekommen konnten, die Körper der Toten aus ihren Wohnungen und legten sie vor den Türen nieder.
HR2 Kultur, der Tag. Influenza, ein Virus, verändert die Welt. Vor genau 100 Jahren grassierte die spanische Grippe eben nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir hörten schon, man schätzt 50 Millionen Tote. Die britische Medizinjournalistin Laura Spinney hat sich ebenfalls mit der Geschichte dieser Pandemie beschäftigt. Darin beschreibt sie nicht nur das medizinische Problem, sondern auch die sozialen und politischen Folgen.
Im Herbst 1918 gab es weltweit eine Welle von Arbeiterstreiks und antiimperialistischen Protesten. Der Groll schwelte schon seit der Zeit vor den russischen Revolutionen von 1917, aber die Influenza-Pandemie entfachte die Flammen erneut, indem sie die ohnehin herrschende Notsituation noch verschärfte und die Ungleichheit grell zutage treten ließ. Wie ein Blitz zuckte sie um die Welt und beleuchtete die Ungerechtigkeiten des Kolonialismus und manchmal auch des Kapitalismus. Befürworter der Eugenik, die beobachtet hatten, dass die sozial Schwachen besonders stark unter der Pandemie gelitten hatten, tendierten dazu, die Schuld bei deren minderwertiger Herkunft zu suchen. Doch auch die Angehörigen der Unterschicht hatten die Ungerechtigkeit bemerkt und sahen darin den Beweis, dass die Wohlhabenden sie ausbeuteten. In der französischen Kolonie Senegal zum Beispiel blieb nicht unbemerkt, dass Kolonialärzte den Europäern zur Grippeprophylaxe Champagner, den Eingeborenen jedoch Wein verschrieben hatten. Im November 1918 brach in Deutschland die Revolution aus, mitten in der Grippeherbstwelle. Und selbst die ordentliche Schweiz entging nur knapp einem Bürgerkrieg, nachdem linksgerichtete Gruppen die hohe Zahl von Grippetoten unter den Soldaten, der Regierung und Militärführung angelastet hatten. West-Samoa hatte im Zusammenhang mit der Grippe eine der höchsten Mortalitätsraten der Welt. Und jeder fünfte Einwohner starb, nachdem der neuseeländische Dampfer Talune im November 1918 mit Infizierten an Bord in West-Samoas Hauptstadt Apia eingetroffen war. Die Katastrophe verschärfte den ohnehin schwelenden Groll der Einheimischen gegen die Verwaltung durch Neuseeland. Und in den 1920er Jahren gab es eine Renaissance von Mau Apule, einer gewaltlosen Protestbewegung, die gegen die ehemaligen deutschen Beherrscher der Inseln mobilisiert worden war. Bei Kriegsausbruch beschlagnahmte Neuseeland die Inseln von Deutschland. 1929, bei einer friedlichen Demonstration in Apia, versuchte die Polizei, den Führer der Mau-Bewegung, High Chief Tupua Tamasese Lealofi, festzunehmen. Während der daraus resultierenden Auseinandersetzungen feuerte die Polizei in die Menge und tötete Tamese und 10 andere Demonstranten. Die Popularität der Mau wurde dadurch nur noch größer und nach einer Reihe gescheiterter Attentate erlangte West-Samoa, heute Samoa, 1962 endlich seine Unabhängigkeit. Das benachbarte amerikanische Samoa ist bis heute US-Territorium.
Die Welt im Fieber, wie Mikroben die Gesellschaft verändern, so heißt das Buch von Laura Spinney, aus der dieser Ausschnitt stammte. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen vertiefen. Ich weiß aber nicht, ob unser Gesprächspartner schon erreicht ist. Ist er schon am Telefon? Dann machen wir ein bisschen Musik und hoffen, doch, da ist er. Am Telefon ist jetzt Professor Malte Thiesen. Moment, wir warten noch auf den Gesprächspartner. Wir machen ein bisschen Musik und hoffen, dass es gleich noch klappt. Alles wird gut. Am Telefon ist jetzt Professor Malte Thiesen, Leiter des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte beim Landschaftsverband Lippe. Schönen guten Abend, Herr Thiesen.
Schönen guten Abend.
Manchmal ist es schwierig, nach Münster durchzukommen, ne?
Tut mir leid, ja.
Kein Problem. Also, es ging um die Forschung im Bereich der Grippe und Sie schreiben über die sozialen Folgen. Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Was meinen Sie damit?
Ja, ist vielleicht erstmal ein Widerspruch, natürlich ein bisschen provokativ gemeint, aber tatsächlich, glaube ich, sind Seuchen eine Art Stresstest für Gesellschaften. Das haben ja, glaube ich, die bisherigen Beiträge auch jetzt in dem Abend schon schön gezeigt. Bei solchen Ausbrüchen geht es eben nicht nur um medizinische Fragen im engeren Sinne, sondern es geht immer um ganz Grundsätzliches, nämlich um die Grundwerte der Gesellschaft. Und das kann man, glaube ich, an einigen schönen Beispielen zeigen.
Ja, welche Grundwerte sind da gefragt? Das wollte ich genau fragen.
Ja, zum Beispiel, also ist es bei den Grundsätzen, es geht ganz oft natürlich im Umgang mit Seuchen damit, zum einen auch in modernen oder in heutigen Gesellschaften, um ein Verhältnis zum Staat. Also Seuchen sind immer eine Bedrohung staatlich von Sozialstaaten, weil wir in modernen Zeiten eigentlich erwarten, dass sozusagen moderne Gesundheits- und Sozialsysteme eben eigentlich sowas Altertümliches, wie es uns vorkommt, wie Seuchen gar nicht mehr vorkommen lassen. Anderes Spannungsverhältnis ist, Seuchen werfen sofort immer moralische Fragen auf. Immer nach dem Guten, nach dem Gesunden, nach dem richtigen Verhalten. Und das führt dazu, dass Seuchen sehr schnell dass man bei solchen sehr schnell mit Stereotypen zugange ist, sehr schnell Sündenböcke sucht oder Menschen ausgrenzt, um eben Antworten zu finden.
Zum Beispiel, was sind so typische Reaktionen gewesen in der letzten Zeit?
Vielleicht noch, wenn ich noch auf die spanische Grippe noch zurückkomme,
ja,
weil Sie eben so schöne Beispiele hatten. Es ist ein ganz schönes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob Sie das schon thematisiert hatten. Die spanische Grippe heißt ja spanische Grippe, weil damals die Berichterstattung in Spanien besonders intensiv war. Man hat das dann, weil damals eben im Ersten Weltkrieg die Pressezensur nicht so stark in Spanien durchgezogen wurde wie in anderen Staaten. Und so hat man es als spanische Grippe gleich gebrandmarkt und entsprechende Ursachen gesehen, obwohl Spanien damit eigentlich wenig zu tun hatte. Viel aufregender sind vielleicht andere Dinge, die man vor Augen hat, Wenn man zum Beispiel sich die Pestwellen im Mittelalter anguckt, da ist schnell von den Juden als Pestbringern und Brunnenverseuchern die Rede. Da könnte man nur sagen, gut, das ist das dunkle, finstere Mittelalter. Aber ja, wenn wir uns mal im 19. oder im 20. Jahrhundert angucken, funktioniert es da leider ganz ähnlich. Also zum einen bis hin zu, dass Juden sozusagen immer noch sehr gern als Sündenböcke taugen. Also zum Beispiel im Kaiserreich in Deutschland oder auch sogar noch in der Weimarer Republik beim Ausbruch von Pocken. Oder eben bis hin zu Ebola oder AIDS in den 80er Jahren, wo natürlich Sündenböcke auch wieder sehr gefragt sind und zu entsprechenden Folgen führen.
Also die Diskussion um AIDS, die ist ja nun gerade erst 30 Jahre her. Wo sehen Sie da die Ausgrenzungsmechanismen bei dieser Debatte?
Also AIDS ist ja zunächst erstmal diskutiert worden als sogenannte Schwulenseuche. Das war tatsächlich damals sogar ein Titel des Spiegels. Und damit eben gleich sozusagen als eine Krankheit von Homosexuellen gleich entsprechend mit moralischem Verhalten aufgeladen worden. Das heißt, so ein bisschen, wenn man die zeitgenössische Presse der 80er Jahre liest, fast schon mit so einem wohligen Schauder, jetzt trifft es sozusagen die, von dem Peter Gauweiler das einmal so schlimm oder schön sagte, May, das sind halt Aussätzige. Also eine ganz starke moralische Dimension in den 80er Jahren, die eben dazu führt, dass diese Krankheit AIDS eben erstmal in der Öffentlichkeit sehr einseitig diskutiert wird, was entsprechende Probleme natürlich mit sich bringt, als man dann merkt, das ist eben eine Krankheit, die alle trifft, alle gleichermaßen.
Und auch die Impffrage, die kriegt ja dann sehr schnell einen sehr moralischen Aspekt. Also die Impfmuffel, die es dann schuld sind, wenn ich mein Kind nicht impfe, aber alle anderen sind geimpft, dann ist es ja nicht schlimm. Das ist ja auch so eine moralische Diskussion dann geworden, schnell.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch was man auch in letzter Zeit gut beobachten kann. Also so vor einigen Jahren, als die Masern wieder rumgingen, dass ganz schnell, wirklich gerade schon in Klischees sozusagen, werden immer die Schuldigen auch in Deutschland gesehen wurden, genau die Impfmuffel, das war sozusagen der Prenzlauer Berg eben, also die gut Bürgerlichen, die dann eben sich auf dem Impfschutz der anderen sozusagen aushalten lassen sozusagen. Da waren so schnell so Stereotype und Vorwürfe bei der Hand, die nachvollziehbar sind, insofern, weil natürlich Seuchen Angst machen und gerade wenn es um Kinder geht, die Bedrohung ganz schnell dann natürlich ganz elementar für alle wird. Aber ich glaube, gerade bei solchen Fragen und überhaupt im Umgang mit solchen im Allgemeinen, ist es sinnvoller zu versuchen, von solchen Alltagsängsten, Stereotypen runterzukommen und zu versuchen, eine Versachlichung der Diskussion herbeizuführen.
Wie also sollte man umgehen mit solchen Seuchen und den Ängsten davor?
Ich glaube, erstmal ist es eine gute Feststellung, dass das Reflektieren, dass Seuchen eben unsere Ängste spiegeln, dass wir, wenn Seuchen ausbrechen, schnell mit unseren Urängsten konfrontiert werden. Ängste vor der Globalisierung, Ängste vor der weiten Welt, Ängste vor dem Fremden. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir eben nicht auf vorschnelle Deutungen reinfallen, auf leichte Erklärungen, auf Stereotype, Vorurteile und Zuschreibungen, sondern einen kühlen Kopf bewahren und die sachlichen Hintergründe versuchen, durch Aufklärung zu verbreiten, weil dann, glaube ich, schon sehr, sehr viel getan ist und nicht Ressourcen in die falschen Kanäle gelenkt werden.
Professor Malte Thiessen, Leiter des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte beim Landschaftsverband Lippe in Münster. Vielen Dank. Influenza, ein Virus verändert die Welt. Impfen oder nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Das wichtigste Mittel aber ganz simpel und hilfreich. Nicht zu viele Hände schütteln in diesen Tagen und mindestens 5-mal am Tag gründlich die Hände waschen mit Seife, auch zwischen den Fingern. Ganz einfach. In diesem Sinne, mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch.